Hallo, guten Morgen. Schlaft ihr alle noch, oder? Schön, mal wieder hier zu sein. Und ich habe gedacht, ich erkläre euch vielleicht gleich mal ganz kurz, warum ich schon wieder hier stehe, wo es doch heißt, der Christfried macht die Predigt. Und zwar hat es ein bisschen damit zu tun, dass ich, also der Christfried ist ja in der Insel in Adorf angestellt für den Gebets- und Verkündigungsdienst. Und ab Januar darf ich mich dort mit einreihen in diesen Gebets, bei mir auch mehr das Thema Seelsorgedienst. Und da freue ich mich sehr und da sind wir öfters auch zusammen unterwegs. Und wen es interessiert, ich habe hinten auf dem Tisch mal noch ein paar Flyer ausgelegt, die sind jetzt quasi druckfrisch da, da könnt ihr euch das einfach mal angucken. Also deshalb stehe ich heute auch wieder mit hier. Und der Christfried hat gesagt, du könntest mal die Klammer machen. Dachte ich, gut, mach ich heute mal die Klammer, das ist auch schön. Also einfach sozusagen einen kurzen Einstieg vor der Predigt und hinterher die Klammer wieder zumachen. Mal gucken, wie das gelingt. Und es soll ja heute ein bisschen um die Freude gehen. Und also wir hatten heute früh schon große Freude, als wir hereinkamen, 25 Grad. Und ich dachte, was kann ich noch ausziehen? Also wir probten eine Weile, dann habe ich gesagt, wir können jetzt eigentlich mal aufhören. Da sagt der Thomas, ja, wir können jetzt mal aufhören, so viel anzuhaben. Ich würde mal mein Hemd ausziehen. Also es war schon sehr warm und fröhlich heute Morgen. Und ich würde euch einfach eine Geschichte vorlesen wollen vom Adrian Bless. Der ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Und da geht's, also das ist so ein kleines Weihnachtsbuch. Das heißt, es leuchtet die Welt der Weihnacht entgegen. Und da geht es um den Gabriel und es geht auch ein bisschen um die Maria. Und das ist auch ein bisschen lustig. Gabriels Geschichte. Bei euch Menschen gibt es einen Ausdruck, der uns Engeln nicht sonderlich angenehm ist. Irgendetwas mit den Boten erschießen oder so ähnlich. Den Botschaften überbringen ist eine unserer Hauptaufgaben als Engel, wisst ihr? Und seien wir ehrlich, es muss bei euch schon einige Leute gegeben haben, die uns am liebsten erschossen hätten, als sie sahen, was ihnen da mit göttlicher Post ins Haus flatterte. Die meisten von uns geflügelten Himmelswesen ziehen es vor, dass man uns beherbergt, ohne es zu wissen. Nehmen wir doch zum Beispiel Gideon, der mitten beim Weizendreschen darüber informiert wurde, dass er, der Meistertrottel aller Klassen der israelischen Volkstrottelliga, sich Hunderttausenden von getrillten midianischen Elitesoldaten entgegenstellen sollte und das mit einer Armee, von der am Ende nur 300 Mann übrig blieben und die mit einer Auswahl von Gegenständen aus dem Eisenwarenhandel bewaffnet waren. Was? Gewehr raus, Peng und tschüss Engel. Und dann Jakob, dieser aalglatte, schmierige Segensdieb. Einer von uns musste hingehen und regelrecht mit ihm ringen. Ringen? Ich erzähle euch keine Märchen. So richtig, Mann gegen Mann. Könnt ihr euch das vorstellen? Wen geschickt haben, um sich um den Mann zu kümmern? Na, mich jedenfalls nicht. So viel steht fest. So auf Leitern herumklettern ist so gar nicht mein Stil. Wer war's, der am Ende gehen musste? Natürlich, Sumo Sid. Genau der Richtige dafür. Kein besonders hohes Tier, aber kräftig. Versteht ihr, was ich meine? Vollgestopft mit Ambrosia und Nektar aus irdischer Erdbeerkonfitüre, er war wohl ein wenig zu oft beherbergt worden. Doch selbst er musste ein bisschen mogeln. Er hat ihm aber nur ein ganz kleines bisschen die Hüfte verrenkt, wohl bemerkt. Aber schließlich hatte Sid sehr strenge Anweisungen. Kämpfe die ganze Nacht und verliere nicht. Und Engel sind nicht mehr gehorsam seit dieser Geschichte mit dem, naja, ihr wisst schon, der mit den Hörnern und dem Schwanz. Nur gut, dass Jakob den alten Sid nicht gleich erschossen hat, denn der wäre geplatzt wie eine Bombe. Stellt euch vor, der ganze Nahe Osten knöcheltief bedeckt mit Erdbeermarmelade. Nein, wir Boten haben es nicht immer leicht. Aber manchmal, da ist es schlichtweg wunderbar. Denn manchmal dürfen wir die besten Nachrichten der Welt überbringen. Und ich? Ich durfte die beste aller besten Nachrichten überbringen, nämlich an, nun, sie war eigentlich kaum mehr als ein Kind. Wie schön sie war. Wie rein in ihrem Geist. Wisst ihr, was ich meine? So voller Morgensonnenschein. Sie hatte etwas in ihren Augen, in ihrem Gesicht, in ihrer stillen Art, das ich wohl noch bei keinem anderen Menschen gesehen habe, außer natürlich bei ihrem Sohn. Er war ihr Ebenbild Oder vielleicht sollte ich sagen, sie war sein Ebenbild? Naja, selbst wir Engel geraten manchmal in unserer Theologie etwas durcheinander. Freilich muss ich zugeben, dass sie die Nachricht auf den ersten Blick gar nicht so toll fand. Ich tat mein Bestes, um es ihr schonend beizubringen, aber ganz ehrlich, das war sicher nicht leicht. Das fängt ja schon damit an, dass man nicht jeden Tag einen Engel begegnet, oder? Ich sagte so etwas Ähnliches wie, hallo Maria, du bist etwas ganz Besonderes und hast großes Glück. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass Gott bei dir ist, genau hier. Er ist genau hier bei dir. Also, ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen. Ich glaube nicht, dass sie sich besonders glücklich fühlte. Ich glaube, sie fühlte sich verängstigt. Ich war ein wenig verunsichert, wie ich denn jetzt weitermachen sollte. Ich meine, schließlich war das Nächste, was ich zu sagen hatte, schon ein wenig heikel, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Komm, sagte ich, hab keine Angst, du wirst ein Baby bekommen. Gott hat dich auserwählt, sein Baby zu bekommen. Und an dieser Stelle habe ich mich wohl ein bisschen von der Begeisterung mitreißen lassen. Sein Name wird Jesus sein und er wird ein großer Mann werden und der Sohn Gottes genannt werden und er wird über das Haus Jakob herrschen und sein Reich wird in alle Ewigkeit bestehen. Und natürlich kam von alledem nur eines richtig bei ihr an. Ein Baby? Ein Baby? Ihre Augen wurden groß, rund und ängstlich. Wisst ihr, sie hatte nämlich noch nie, sie war nicht ein Baby? Einen Augenblick lang dachte ich wirklich, sie würde in Ohnmacht fallen. So sanft ich konnte, sagte ich zu ihr, nur ruhig, keine Sorge. Der Heilige Geist wird alles regeln und Gottes Macht wird es sein, durch die das alles geschieht. Und du, Maria, wirst ein Baby zur Welt bringen, das man den Sohn Gottes nennen wird. Und dann, so komisch das klingt, ich schätze, das half ihr, die Sache zu verkraften, setzte ich gleich noch die nächste Überraschung obendrauf. Du kennst doch deine Verwandte, Elisabeth. Die ältere Dame, die mit Zacharias verheiratet ist? Ja, natürlich kenne ich sie. Warum? Nun, sie bekommt auch ein Baby. Sie ist schon im 6. Monat. Ihr Gesicht, das war ein Anblick. Wenn ich daran denke, kommen mir gleich wieder die Tränen. Einen Moment lang sagte sie nichts. Und dann quollen auf einmal zwei riesige Tränen aus ihren Augen hervor und sie sagte, oh, Elisabeth, nach all den Jahren, Gott sei Dank. Und dann sah sie mich ganz direkt an, mit einem unerschütterlichen, tapferen Ausdruck auf dem Gesicht. Und was meint ihr, was ich sagte? Dieses junge Mädchen, das gerade zum ersten Mal einem Engel begegnet war und von ihm erfahren hatte, dass sie auf eine völlig unbegreifliche Weise, für die ihr Verlobter vermutlich kaum Verständnis aufbringen würde, ein Kind empfangen sollte und dass dieses Baby eines Tages zu einem allmächtigen, ewigen König werden sollte, dem Sohn Gottes. Und dass ihre alte Tante Elisabeth ihr im Schwangerschaftsrennen schon mal 6 Monate voraus war. Was meint ihr, was dieses junge Mädchen sagte? Was sie sagte ganz leise war folgendes. Ich bin Gottes Magd. Ich gehöre ihm. Wenn das, was du gesagt hast, sein Wille ist, dann will ich es auch. Und ich glaube, in diesem Moment, als ich ihre entschlossenen Worte hörte und in die klaren, ungetrübten Augen dieses jungen Mädchens schaute, in denen nun der Funke einer neuen, ganz tiefen Begeisterung glänzte, begann ich eigentlich erst zu verstehen, warum Gott sie auserwählt hatte. Und dann verließ ich sie.
Wunderbar, wieder hier zu sein. Es ist noch gar nicht so lange her, da war ich schon mal hier gewesen. Und ich glaube, ich muss mich da nicht vorstellen. Also Christfried Schumann, die Eva hat es schon gesagt. Sabine, danke für die Klammer, die du aufgemacht hast. Und es geht ja heute um die Freude. Als ich heute früh reingekommen bin, habe ich gedacht, Mensch, es ist warm hier. Und ich dachte, der Heilige Geist hat natürlich auch manchmal ein bisschen Kreativität mit, der macht es einfach mal ein bisschen warm und wahrscheinlich spürt es jeder von uns, dass es warm ist hier drinnen, also da ist keiner, der sagt, ach, es ist auch frisch hier, also wir werden das alle spüren und ich habe gedacht, es ist ein wunderbares Bild für die Freude, die von Gott kommt, da sagt niemand, oh, es ist auch kalt, also ich fühle nichts von Freude. Nein, er wird alle erfüllen mit Freude. Und das ist wunderbar, dass wir einen Gott haben, der keinen außen vor lässt und sagt, ach, ich krieg's gar nicht mit, also dass hier Freude ist. Und ich habe das Thema mal so genannt, zur Freude geboren. Und es wird auch um die Maria gehen, deshalb war die Geschichte so gut zum Einstieg, weil wir von dieser Maria ein bisschen was lernen können, was Freude betrifft, auch diese Freude an Gott. Zur Freude geboren, ich weiß nicht, ob wir das so sagen können. Ich möchte mit einem Zitat beginnen von dem ehemaligen Abtprimas, der Benediktiner Notker Wolf. Der hat gesagt, ich finde diesen Ausspruch so wunderbar, weil das so eine Ermutigung ist für uns. Wer sich der Freude öffnet, wer sie sich gönnt, ihr Raum und Zeit in seinem Leben einräumt, dessen Herz wird weit. Was für eine besondere Aussage über die Freude, wer sie sich gönnt, wer sein Herz öffnet für diese Freude, die von Gott kommt. Nun sind wir in der Weihnachtszeit und überall ertönen Weihnachtslieder, Weihnachtslieder, die in der Regel meistens von Freude geprägt sind. Da ist dieses wunderbare Lied, Freue dich Welt. Und könnten wir noch so viele Lieder auf jedem Weihnachtsmarkt erschallen, diese Lieder. Und es kommt, oder die versuchen es zumindest, die Freude zu transportieren. Weihnachten, das Fest der Freude. Weihnachten, das Fest, wo wir Geschenke bekommen. Und also ich freue mich immer über Geschenke, also muss ich ehrlich zugeben. Freude. Und auch der Paulus, der hat so einen kleinen Brief geschrieben. Also die Bibelfesten unter euch, die wissen, dass Philipperbrief der Brief der Freude. Eigentlich nicht logisch, weil er aus dem Gefängnis geschrieben wird. Und am Ende dieses Briefes sagt er nochmal diesen krassen Satz. Freut euch in dem Herrn. Und ich sage es euch noch einmal, freut euch. Gönnt euch die Freude. Nun habe ich mir rüber zu überlegt, wo ich hierher gefahren bin. Ich habe gedacht, ja, wenn du dich heute hier hinstellst vor die Baptisten und sagst, ja, freut euch, nochmals sage ich, freut euch. Und da sagt jemand von euch, Christfried, wenn du meine Situation wüsstest und du sagst dir, freu dich, das ist völlig unangebracht. Ich kann mich nicht freuen in der Situation, wo ich oder wo meine Familie steht. Nun kann ich das gut verstehen, dass es Situationen gibt, die uns überhaupt nicht freudig stimmen. Und wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, dann wird mir nicht zur Freude zumute sein. Und ich denke, aber irgendwie redet Gott ja von der Freude. Irgendwie scheint es ja was zu geben, was über das hinausgeht, was wir gerade erleben. Wo man sich vielleicht freuen kann. Der Paulus liegt dort im Gefängnis gefangen und sagt solche Sätze. Freu dich. Da muss es irgendein Geheimnis da drin geben, was wirklich was Tieferes ist, als wie das, uns geht's gut, wir können uns freuen, es ist schön warm in der Baptistengemeinde. Er muss es noch mehr geben. Und ich vermute mal, dass wir Christen zu allen Zeiten irgendwie ein bisschen Probleme mit Freude hatten. Das sagt der Ausspruch von Paulus ja schon. Also er ermutigt die Christen. Er sagt, ihr lieben Christen in Philippi, freut euch. Freut euch. Ihr seid zur Freude geboren. Und der ehemalige Jugendpfarrer Wilhelm Busch, er ist ja ziemlich bekannt unter den Frommen. Und er hat es gesagt, ich lese einfach mal ein paar Sätze vor. Wenn ich die Bibel lese, entdecke ich, dass das Christsein die aufregendste Sache der Welt ist. Die Menschen, die das Evangelium annehmen, fließen über vor Freude. Paulus schreibt aus dem Gefängnis gebundenen Ketten, freut euch im Herrn alle Wege. Noch einmal sage ich, freut euch. Strömt über vor Freude. Wenn ich mich dann bei uns umsehe und mir die Menschen dieser Welt ansehe, entdecke ich lauter Leute, die sich Christen nennen, betont Christen nennen, aber ihr Christsein regt weder sie selbst noch andere auf. Und die Freude haben, und Freude haben sie auch nicht daran. Er sagt weiter, haben sie schon mal eine schlaflose Nacht gehabt vor Freude an ihrem Heiland? sagt er, merkwürdig, alle sind Christen, aber von Freude keine Spur. Wo ist ein Mensch, der vor Freude an seinem Christsein überfließt? Da frage ich mich doch, woran liegt es eigentlich, dass wir so ein armseliges Christsein repräsentieren? Ja, der hat beobachtet. Und wenn ich mich und wenn ich uns beobachte, fällt mir das auch ähnlich auf. Wo sind wir überfließend von dieser Freude? Ich war diese Woche in einem kirchlichen Treffen. Ah, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen. Es war nur von Problemen geprägt. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Was ist da los? Was läuft da verkehrt? Wenn wir die Bibel aufschlagen, die Bibel lesen, dann können wir von vorne bis hinten sehen Freude. Das ist dieser bekannte Vers. Also ich habe mich sehr gefreut, unsere Tochter, die hat dieses Jahr geheiratet, die haben ihn als ihren Trauspruch gewählt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Was Nehemia dem Volk zuruft. Oder die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten, betet der Psalmbeter in Psalm 126. Oder dieser krasse Vers, diese Verheißung an Jesus, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Dieses prophetische Wort, was Jesaja hunderte Jahre vorm Kommen von Jesus gesehen hat. Oder dann natürlich der Paukenschlag schlechthin, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird auf den Hirtenfeldern von Bethlehem. Ich bin so dankbar für meinen Konfirmationsspruch, Psalm 34, 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ich, wenn ihr eine Konkordanz zu Hause habt, schlagt sie einfach mal auf in dieser Adventszeit. Stichwort Freude und lest mal durch, wo sich überall und überall und überall diese Freude durch die ganze Bibel zieht, das ganze Heilsgeschehen, das ganze Christsein, Freude, Freude, Freude. Es muss irgendwie ein Geheimnis geben, wie wir dorthin kommen. Und ich würde jetzt mal den Lobgesang der Maria lesen lassen. Ich habe gedacht, den kann nicht ich lesen. Die Maria war eine junge Frau, ein junges Mädel. Und ich habe gedacht, kann ich so alter Mann den Lobgesang lesen? Also Paula, ich würde dich mal bitten, komm mal vor, lies uns das mal vor, was die Maria da so gesungen hat im alten Lutherdeutsch.
Marias Lobgesang. Und Maria sprach, meine Seele erhebe den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werde mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Namen heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und er zerstreut die Hoffärtigen sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedeckt die Barmherzigkeit und hilft seinen Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.
Paula, vielen Dank. Das macht viel mehr her, wenn so ein junges Mädel den Lobgesang der Maria liest, wie so ein älterer Herr. Ich habe gedacht, wir lesen mal diesen Lobgesang, diesen Lobpreis auf den Herrn, den die Maria hier singt. Und ich habe einen Gedanke dabei gehabt. Ich dachte, da gibt es ein Geheimnis dahinter, hinter dieser Freude. Und ich möchte es mal so vergleichen mit dem Fluss. Also jeder weiß, was ein Fluss ist. Und irgendwo entspringt dieser Fluss. Irgendwo gibt es eine Quelle, wo dieser Fluss beginnt zu fließen. Und die Maria macht ja eins deutlich. Diese Quelle, wo dieser Fluss entspringt, wo diese Freude entspringt, diese Quelle, das ist Jesus selber. Und das wird ganz sehr deutlich in diesen paar Sätzen, was sie hier sagt, was sie diesem Gott sagt, diesen Gott preist. Und so kommt diese Freude nicht aus ihr selbst, sie kommt von Gott. Denn sie hat es tief verstanden, was im Psalm 16, Vers 11 steht, denn vor ihm ist Freude die Fülle. Also diese Freude, die kommt von ihm, die kommt von Gott. Und sie erlebt es in einer Weise unbeschreiblich. Jesus hat dann später, als er von dieser Welt geht, sagt er, bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch aber, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass meine Freude in euch bleibe. Die Quelle ist Jesus, die Quelle der Freude. Und was sehr besonders ist, er sagt, diese Quelle ist in euch. Meine Freude ist in euch, wie das Maria erlebt, dass sie Jesus in sich trägt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Jesus, dieses Baby ist in ihr. Und sie ist überwältigt, dass sie in ihrem Lobgesang so beginnt. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich, und jetzt kommt's, Gottes meines Heilandes. Gott, dieser allmächtige Gott, der im Judentum verehrt, und dieser Gott, der wie unnahbar scheint, dieser Gott, wo Mose auf diesen Berg steigt und aber zu den Ältesten sagt, bleibt unten am Berg, ihr dürft nicht näher kommen, sonst sterbt ihr. Dieser allmächtige Gott, das muss man sich überlegen. Er kommt plötzlich in dieses Mädchen, in Maria hinein, Jesus in ihr. Das ist unbeschreiblich. Und das ist das Geheimnis, das ist die Quelle der Freude, dass dieser allmächtige Gott nicht mehr ein ferner Gott ist, sondern er kommt sehr nah. Und sie kann sagen, meines Heilandes. Jesus wohnt in unserem Herzen, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, so sagt der Paulus. Und ich habe gedacht, wir machen mal eine kleine Übung, dass jeder, der das möchte, natürlich, dass wir mal unsere Hand aufs Herz legen, auf unsere Herzen und sagen, wisst ihr, dieser Gott, dieser Jesus wohnt in dir, in jedem von uns, in unserem Herzen. Und wenn wir das sagen können, wenn wir das sagen können, mein Jesus, wie wir es gesungen haben, mein Heiland, er gehört mir, dann macht es was mit uns. Dann ist es nicht mehr ein ferner Gott, dann ist es ein naher Gott. Und das Geheimnis, was Paulus immer wieder in seinen Briefen sagt, Christus in euch, in meinem Herzen, das wird zur Wahrheit und es wird eine Freude freisetzen, die unbändig ist. Ich kann mich an diesen Tag erinnern, an diesen 29. Mai 91, als Jesus in mein Herz gekommen ist. Ich hätte vor Freude zerspringen können, diesen Gott, diesen Jesus, mein Herz, mein Heiland. Und ich glaube, das ist das erste Geheimnis, was wir von Maria lernen können, dass sie ihn mein Heiland nennt, nicht mehr den fernen Gott, den Gott, wo es irgendwie was brauchte, um diese Distanz zu überwinden, wo es diese Priester brauchte, diese Opfer, diese Propheten, die irgendwie einen Kontakt herstellen. Nein, mein Heiland, er ist tief in meinem Herzen. Was weiteres können wir von Maria lernen? Er hat meine Niedrigkeit angesehen. Er hat meine Niedrigkeit angesehen und in diesem Angesehen liegt wie so ein Schlüssel, wie diese Freude uns erreicht, nämlich, dass wir einen Blickkontakt zu Jesus bekommen. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Allein diese Tatsache, dass ich leben darf, deine Augen haben mich gesehen, als ich noch nicht geboren worden bin. Blickkontakt zu Jesus. Und dann sind diese kleinen Dinge, die wir erleben in unserem Alltag mit Jesus, wo wir merken, das ist manchmal so ein bisschen wie Augenzwinkern Gottes. Wo wir merken, dieser Gott ist nicht fern. Er sieht mich. Wir hatten einen Schlüssel verlegt letzte Woche. Wo ist der Schlüssel? Wir haben das ganze Haus durchgesucht. Es sagte, irgendjemand musste den Schlüssel haben. Dann haben wir noch mehr Schlüssel als nur einen, aber irgendwie sind ja Schlüssel auch was Wichtiges. Und wir waren mit unserem Latein am Ende. Wo ist der Schlüssel? Dann bin ich irgendwo hingefahren, abends, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwie auch zum Dienst. Und dann habe ich noch gebetet, Herr, wir haben alles durchgesucht. Könntest du einen Schlüssel wiederbringen? Ja, und dann komme ich abends nach Hause, hängt der Schlüssel am Schlüsselbrett. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Wo ist der Schlüssel jetzt hergekommen? Da sagt meine Frau, ja, unsere Tochter hat eine gefunden. An einem Ort. Ich sage das lieber nicht, wo der lag, aber... Er war da. Und da habe ich so Augenzwinkern. Gott, das weißt du, dein Schlüssel ist mir nicht egal. Ich sehe deinen Schlüssel. Und so sind es diese Alltagsdinge, wo wir merken, Gott sieht uns. Oder als wir in Urlaub gefahren sind oder fahren wollten. Das Auto kaputt. Das ganze Jahr über geht das Auto. An dem Tag, wo wir in Urlaub fahren wollen, ist das Auto kaputt. Läuft irgendeine Brühe raus vorne. Ja, es war Sonntag. Sonntag hat keine Autowerkstatt auf. Ich sage, Herr, ich wusste auch nicht, ich wusste mir nicht zu helfen. Haben wir einen Tag länger gewartet und dann die Autowerkstatt angerufen und ja, kannst kommen und gebetet. Herr, wir wollen im Urlaub fahren. Ja, und da war eine Leitung kaputt. Jetzt in diesen Zeiten, da gibt es ja auch nicht mehr jedes Ersatzteil und das Ersatzteil gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Ich habe gesagt, was machen wir denn da zum Mechaniker? Naja, ich könnte mal versuchen zu schweißen. Habe ich zwar noch nie gemacht, so an der Leitung, aber ich versuche es mal. Rufen Sie mittags nochmal an. Wir haben gebetet mit meiner Frau, Herr, noch heute in Urlaub fahren. Und mittags, ja, es ist gelungen. Und dann gibt er mir das Auto. Und ich glaube, dieser Mechaniker, der hat sich mehr gefreut als ich. Es ist mir gelungen. Ich habe die Leitung geschweißt. Und ich habe gedacht, danke Herr, jetzt hast du noch einen Mechaniker glücklich gemacht. Vielleicht glücklicher wie uns, die wir in Urlaub gehen wollen. Das ist der Blickkontakt zu Jesus. Das sind die kleinen Dinge. Und das überwältigt die Maria, dass sie sagt, er hat mich gesehen in meiner Niedrigkeit. Du musst dich vor diesem Gott nicht darstellen, wenn wir unsere Niedrigkeit, unsere Mangel, unsere Begrenztheit anerkennen, dann werden wir dort rein seinen Blick spüren. Und ich bin oft so überwältigt, dass mich diese Alltagsdinge so berühren, dass ich weinen muss. Ich denke, dieser Gott, der sieht einen Schlüssel, dieser Gott sieht eine kaputte Leitung in meinem Auto. Dieser Gott sieht meine Begrenztheit. Und das Schönste, dieser Gott hat Freude an dir. Wusstet ihr das? Er hat Freude an dir. Psalm 18,20, denn er, Gott, hat Freude an dir. Wer bin ich. Dieser Gott freut sich an mir. Wenn das so tief in uns hineindringt, dass dieser Gott sich freut an mir, dann setzt es was frei. Ich bin nicht irgendwer, ich bin auch nicht irgendwie nur jemand, der zufällig hier auf dieser Erde rumläuft. Dieser Gott hat Freude an mir. Er freut sich, dass du da bist, genau du. Und das ist was Tieferes. Das ist nicht eine oberflächliche Freude, dass wir sagen, heute früh ist schön warm hier. Dieser Gott hat Freude an dir. Und er sieht dich. Und wir dürfen diesen Blick Gottes immer wieder spüren. Dann sagt die Maria weiter. Und das alles unter diesem Blick, da öffnet sich ein Geheimnis, wo diese Freude plötzlich in mir irgendwie zu sprudeln beginnt, wo diese Quelle in mir in Bewegung kommt. Die sagt, er hat große Dinge an mir getan. Er hat große Dinge. Ja, jetzt ist nicht jeder schwanger mit Jesus von uns, das ist mir schon klar. Aber dieser Gott, dieser Jesus lebt in uns und er hat große Dinge an mir getan. Können wir das von uns sagen? Oder sagen wir, also ich habe noch nichts gemerkt von großen Dingen, die der Herr an mir getan hat. Apostelgeschichte 2,11, die erste Predigt, die diese Jünger loslassen, da heißt es, wir hören sie, und jetzt kommt es, von den großen Taten Gottes reden. Also das war die erste Predigt, die diese einfachen Typen da angefangen haben. Große Dinge. Und ich bin so dankbar für die großen Dinge in meinem Leben, die Gott an mir getan hat. Und oft, ich musste dann erstmal überlegen, als ich die Predigt vorbereitet habe, was war es denn eigentlich? Oft ist unser Blick so vernebelt und wir sehen nur die Probleme und wir sehen nur, aber wir sehen nicht diese großen Dinge, dass wir Jesus erkennen durften. Was ist das für ein gewaltig großes Ding? Oder dann sind es oft Wunder, die wir erleben durften in unserem Leben, wo plötzlich was geschieht, was wir nicht erklären können, wo wir einfach nur staunen können. Also, dass ich heute früh hier stehe, das ist ein Wunder. Weil das weder meine natürliche Gabe ist, vor Menschen zu reden, noch habe ich eine theologische Ausbildung gemacht, die mich dafür irgendwie, die man da vielleicht braucht. Und ich kann das immer wieder nur als Wunder sehen, weil Gott gesagt hat, diesen Typ, den brauche ich, und mach's mal, probier's mal, geh mal. Und ich kann selber immer wieder nur staunen, dass das ist und dass ich das tun kann. Er hat große Dinge an mir getan, oder dass ich so eine Frau an meiner Seite haben darf, wie ich sie haben darf. Das ist ein Wunder. Das ist ein großes Ding. Oder ich habe mich erinnert, vor 3 Jahren hatte ich so einen mächtigen Bandscheibenvorfall. Das war nicht schön. Das war ziemlich schlimm. Ziemlich blöd. Und wer das weiß, wie das ist mit den Rückenschmerzen. Und dann tut Gott ein Wunder. Nicht gleich, aber irgendwann zwischendrin, als ich gedacht habe, wann hören die Schmerzen auf? Wann hört's auf? Und die Orthopädin, bei der ich in Behandlung bin, die hat gesagt, Herr Schumann, ich habe sowas nur einmal in meiner ganzen Laufbahn erlebt, was Sie erlebt haben. Ich habe gesagt, ich kann es nicht erklären, es hat jemand für mich gebetet, vielleicht ist es auch ihre Medizin, die geholfen hat. Er hat große Dinge an mir getan. Ich würde euch einfach bitten, in dieser Adventszeit, vielleicht erzählt es euch mal gegenseitig, auch als Eheleute, und wer keinen Ehepartner hat, vielleicht im Hauskreis. Was sind das für große Dinge, die der Herr an mir getan hat? Und ihr werdet merken, da kommt das Staunen, da kommt der Glanz, da kommt eine Freude und du weißt, dieser Gott, der hat schon so viel an mir getan, der wird auch weiter große Dinge an mir tun. Sie betet weiter, seine Barmherzigkeit währt von Generation zu Generation. Ich bin so dankbar, ich durfte einen Großvater haben. Der hat, bis er von dieser Erde gegangen ist, abends vor sein Bett hingekniet und hat für uns gebetet, für uns Enkel. Und alle Enkel, die er hatte, haben Jesus getroffen. Und ich kann nur einfach staunen, wie hat Gott diesen meinen Großvater genommen und gesagt, ich lege es ihm aufs Herz, diesen Mann, dass er betet für seine Familie, dass er betet für seine Enkel und sie zu Jesus hinbetet. Vielleicht erinnerst du dich an eine Großmutter, an eine Mutter oder einen Großvater in deiner Familie, dass du heute hier sitzen darfst. Seine Barmherzigkeit wird von Generation zu Generation. Und darüber kommt die Maria in unendliche Freude und sagt, das hat nie erst mit mir begonnen, da gab es schon welche vor mir. Und sie betet weiter. Merkt ihr, da ist was Tieferes. Das ist nicht nur eine oberflächliche Freude. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Also jeder von uns freut sich, wenn er befördert wird. Da gibt es manchmal so eine Beförderung vom Chef, steigst da auf in der Firma. Das ist gut. Und das ist so, das ist ein ziemlich gutes Gefühl. Vielleicht steigt man auch mal auf in der Gemeinde, wird man berufen zum Ältesten. Das ist ein gutes Gefühl, wenn jemand sagt, ich traue dir das zu, Beförderung vom Chef, erheben. Jesus hat mal gesagt, Freund, drücke herauf. Wenn dich Jesus befördert, das ist was Wunderbares. Du bist im Kleinen treu gewesen, ich will dich ein bisschen über mehr setzen. Viele Lebensgeschichten bezeugen das. Wenn Gott dich befördert, dann wird eine Freude in uns freigesetzt, die weiterfließt. Da waren einfache Menschen, Fischer, Zöllner, die nur diesen Ruf gefolgt sind. Und dann predigen die vor Tausenden, heilen Kranke, wecken Tote auf. Freund, rücke herauf. Viele haben das Gleiche erlebt wie die ersten Jünger. Freund, rücke herauf, von Jesus befördert. Mich bewegt immer wieder diese Geschichte. Vielleicht kennt sie jemand vom Pfarrer von Ars. 1786 bis 1859. Ich habe sein Buch gelesen, der Pfarrer des kleinsten Dorfes mit der größten Gemeinde. Johannes Maria Vianney, Priester damals in Frankreich. Von ihm heißt es während seines Theologiestudiums, zum ersten Mal vor der Klasse befragt, erfasste er nicht einmal den Sinn der Frage und musste es beim Schweigen belassen. Johannes Maria Vianney. Er wird nach Ars geschickt, einem Nest mit nur 200 Einwohnern. In seiner Sendung heißt es, dem Ort, den man ihm zuweise, zähle ja zu den geringsten der Geringen. Und dann geschieht's. Er wird befördert von Jesus. Nach Jahren seines Dienstes in diesem kleinen Nest Ars, in diesem kleinen Dorf kommen plötzlich tausende Menschen, bekennen ihre Sünden, bekommen ein neues Leben und dann bekennt man, Ars ist nicht mehr wiederzuerkennen. Diese Pfarrei ragt unvergleichlich hoch über alle hinaus. Ars ist nicht mehr Ars. Der Pfarrer von Ars, von Jesus befördert. Freund, drücke herauf. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er. Das hat Jesus dann wieder aufgenommen. Selig, die hungert und dürstet nach mir, nach meiner Gerechtigkeit. und ich kann es euch einfach nur bekennen, diese Sehnsucht nach Jesus, dieser Hunger nach Jesus, das setzt etwas frei, diesen Jesus zu begegnen, von ihm berührt zu werden, im Gebet, in der Gemeinschaft mit ihm allein, dass du einfach nur denkst, das ist die größte Freude, die es in dieser Welt gibt. Dieser Jesus, der meinen Hunger stillt. Und Menschen, die ihn suchen, den begegnet er, die füllt er. Es liegt etwas ganz Besonderes auf diesem Hunger nach Gott, dieser Suche nach Gott. Und Jesus macht es in seinen Beispielen deutlich. Alle, die nach ihm gesucht haben, die werden mit dieser Freude erfüllt. Da ist diese Frau, die diesen Groschen sucht und ihr ganzes Haus umstülpert. Und dann findet sie ihn und dann sagt, ich lade alle meine Freundin ein. Und das ganze Haus erfüllt sich mit Freude. Oder da ist dieser Mann, der dieses Schaf sucht. Und als er es gefunden hat, er sagt, es ist so eine große Freude. Ich habe dieses Schaf wiedergefunden. Oder dieser Sohn, der verloren ist und dann wieder kommt. Und es heißt einfach, und alle begannen fröhlich zu sein. Wenn wir ihn suchen, wenn wir Jesus suchen, dann kommt diese Freude in uns. Und es sind oft so tiefe Berührungen, dass er uns zu Tränen rührt, Tränen der Freude. So sind diese Sachen, die diese Maria aufzählt, was viel Tieferes. Und er sagt, und sie sagt dann noch zum Schluss, wie er geredet hat zu unseren Vätern. Wie er geredet hat. Und das ist auch etwas, was freisetzt in uns. Eine viel tiefere Freude. Sabine hat es vorhin gerade gesagt, sie hat so einen Ruf gespürt zum Gebet. Und sie darf Beterin werden, aber das ist schon viel früher, glaube ich, begonnen. Wenn Menschen eine Verheißung in sich tragen, ein Wort, was vielleicht Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt. Du sollst Beterin sein oder du sollst irgendwas. Und plötzlich merkt man, da kommt Bewegung in die Sache und das erfüllt sich. So wie bei Jesus. So viele Verheißungen auf ihn hin und plötzlich kommt Bewegung in die Sache. Jetzt ist die Erfüllung da, was Gott verheißen hat, das wird er erfüllen. Und das ist unglaubliche Freude, die in uns freisetzt, wenn persönliche Verheißungen wahr werden. Freude hat eine Quelle und diese Quelle ist Gott selber. Wenn etwas beginnt in uns, etwas in Bewegung kommt, dass wir merken, er hat große Dinge an uns getan, wenn wir seinen Blick spüren, wenn wir befördert werden von ihm, wenn er unsere Sehnsucht belohnt. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich immer zu lange predige. Sie sagen mir meine Familie immer, mach's nicht zu lang. Deshalb jetzt noch ganz kurz. Wenn es eine Quelle gibt, dann kommt der Fluss in Bewegung und es ist dieser Freudenstrom. Und wenn diese Quelle in uns ist und was in Bewegung bringt, dann kommt es zum Fließen. Und ich würde es einfach mal sagen, machen wir die Dämme auch in uns weg. Manchmal stauen wir diesen Strom der Freude in uns an. Das gehört sich nicht, das machen wir jetzt nicht, das geben wir nicht weiter, das kommt uns zu komisch vor alles. Machen wir die Dämme weg in uns. Oder wenn wir es selber nicht schaffen, dann machen wir es mit dem Seelsorger im Gebet, dass wir die Dämme, wo wir merken, diese Freude ist wie angestaut in uns oder das fließt irgendwie nicht so richtig weiter, machen wir die Dämme weg, dass es fließen kann. Und das ist jetzt noch so was Praktisches. Diese Freude fließt durch 5 Körperteile nach draußen. Es fließt durch unser Herz. Wovon das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also irgendwie gibt es einen Kanal vom Herz irgendwie raus. Also so, das Herz ist voll Freude.
das geht am Mund über. Es fließt aus unserem Herzen und es fließt dann weiter durch weiteres Körperteil, durch unseren Mund. Durch das, was du mit Jesus erlebst, das darfst du teilen mit anderen. Davon darfst du reden. Das musst du nicht für dich behalten. Da kann man den Mund aufmachen und sagen, das habe ich mit Jesus erlebt. Ich war diese Woche zum Lobpreisabend und die hatten einen kleinen Zeugnisteil angehängt. Da haben ein paar Menschen, ganz einfache Menschen, erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Und ich kann mich da so mitfreuen, weil ich Geschichten höre, die einfach von diesem großen, wunderbaren Gott reden, wie er in unseren Alltag kommt. Die Freude fließt aus dem Mund, vom Herzen durch den Mund. Die Freude fließt durch ein weiteres Körperteil. Sie fließt durch die Augen, die auf ihn sehen. Ich hatte es schon genannt, mein Konfispruch. Werden strahlen vor Freude. Was ist das für ein Geschenk, in leuchtende Augen zu schauen? Wenn Augen leuchten, wenn Augen einen ansehen mit Freude. Wir durften auf einer Israel-Reise einen alten Rabbiner kennenlernen, der war damals schon 90, glaube ich. Also ich glaube, ich habe noch nie so Augen gesehen wie bei diesem Rabbiner. Der hat uns angeschaut, das konnte man fast nicht aushalten. Diesen Blick, da war eine Freude, da war ein Frieden, da war eine Liebe. Allein durch die Augen, da musste überhaupt nicht seinen Mund aufmachen. Diese Augen haben eine Predigt gehalten, was unglaublich war. Diese Freude fließt durch die Augen. Diese Freude fließt durch ein weiteres Körperteil. Sie fließt durch die Füße. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, sagt der Jesaja. Die Freude geht in die Füße. Zu wem können wir gehen und die Freude hintragen? Meine Frau hat letzte Woche, die tut sich manchmal ein bisschen schwer. Die hat letzte Woche gehört, sie soll mal ein paar Frauen einladen. Nur Frauen, ich durfte da nicht mit dabei sein. Und sie einfach ermutigen. Sie einfach ermutigen, mal zum Frühstück einzuladen. So hat sie gesagt, ja, Christfried, habe ich richtig gehört? Und so, ich denke schon. Ich sage, Ermutigung ist immer gut. Ich habe gesagt, das ist schon gut. Und ich weiß auch nicht, wenn die dann absah oder so. Ich habe gesagt, probier's doch mal. Ich sage, wirst du schon sehen. So, sie hat ihre Füße in Bewegung gesetzt, hat Einladungen ausgesprochen. Gestern früh war Frauenfrühstück bei uns. Und die Frauen, ich durfte nicht mehr dabei sein, die sind sehr ermutigt nach Hause gegangen. Ich habe gefastet bis Mittag. Ich habe gesagt, lass mal die Frauen unter sich. Die sind sehr ermutigt nach Hause gegangen. Und dann hat sich meine Frau wieder gefreut. Ich danke, dass du deine Füße bewegt hast auf die Frauen zu und gesagt, ich lade euch mal ein zum Frühstück. Da ist nichts weiter Großes. Da muss man keine Predigt vorbereiten. Da braucht man einfach nur Kaffee zu kochen, ein paar Semmeln zu schmieren. Unsere Freude fließt durch die Hände. Wenn wir was empfangen haben, und ich kriege gerne Geschenke, habe ich schon gesagt, aber ich gebe auch gern was weiter, weil das ist so schön, wenn wir die Hände öffnen und wenn wir merken, als ich das letzte Mal in der Baptistengemeinde war, da habe ich einen mega Blumenstrauß mit nach Hause gekriegt. Da hat jemand seine Hände geöffnet, hat die Blumen mitgegeben. Meine Frau, die ist fast nimmer geworden, die ist fast ausgeflippt zu Hause. Wo bringst du diese Blumen her? Und ich habe gesagt, habe ich Geschenke gekriegt. Also öffnen wir unsere Hände. Als ich meinen Dienst begann im Reich Gottes, habe ich eine Bibelstelle gelesen, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich habe gesagt, Herr, ich bin von Spenden abhängig. Das muss irgendwie sein, dass ich irgendwie versorgt werde. Aber du hast gesagt, einen fröhlichen Geber habe ich lieb. Ich möchte nur fröhliche Geber, die mir meine Stelle finanzieren. Das ist ein Deal mit dir, das ich mache. Ich möchte nicht jemanden, der sagt, ach, jetzt schreibt er auch noch so einen Zettel, muss ich auch noch was spenden. Nein, fröhlichen Geber hat Gott lieb. So fließt dieser Strom, lassen wir diesen Strom einfach fließen, lassen wir ihn freien Raum, diesen Freudenstrom durch unser Herz, durch unseren Mund, durch unsere Augen, durch unsere Füße, durch unsere Hände. Amen.